NZZ Akzent. Das ist der größte Moment in der Karriere einer Sportlerin. Wenn die Nationalhymne des eigenen Landes gespielt wird, weil man selbst ganz oben steht. Die Fahne wird gehisst, so in der Mitte, und ganz langsam dann nach oben gezogen. Und man hat selbst eigentlich nur eine Frage im Kopf. Text mitsingen oder nicht? Lara Gutberami hat in diesem Jahr den Ski-Alpin-Gesamtweltcup gewonnen. Eva, wenn man diese Siegerehrung vom vergangenen Wochenende so sieht, also diese Frage mitsingen oder nicht, scheint in ihrem Kopf eine Rolle zu spielen. Es ist nicht so eine riesige, sichtbare Freude, bisschen ständig in Bewegung auf dem Siegerpodest. Dann könnte man in Summe den Eindruck gewinnen, Lara Gutberami weiß eigentlich gar nicht so ganz, wohin mit sich.
Ja, sie ist so eine Athletin, die immer so von Rennen zu Rennen denkt. Sie sagt immer, der Gesamtweltcup, wenn das so weit kommt, dann ist es gut, das sehen wir dann im März, aber ich habe noch Rennen zu gewinnen. Und in diesem Moment dann, sie hat ja einen Rekord gebrochen, sie ist die älteste Gesamtweltcup-Siegerin, die es je gab, weiß sie tatsächlich vielleicht nicht ganz wohin mit sich selber. Und die Saison geht auch noch eine Woche weiter, sie hat noch mehr zu gewinnen. Also das ganz große Jubeln, das ist da noch nicht der Moment dazu. Wenn man denkt, dass sie gerade so etwas Großes gewonnen hat, vielleicht ist das auch ein bisschen anders, als man erwarten würde, also ihre Freude.
Lara Gutberami ist mit 32 Jahren zurzeit die beste Skifahrerin der Welt. Warum sie Erwartungen von außen nicht gerecht werden wollte und will und stattdessen auf ihren eigenen Weg gesetzt hat, das erzählt uns unsere Sportredaktorin Eva Breitenstein. Ich bin Sven Preger. Eva, zu den Aufgaben der Sportlerin gehört ja auch dieses obligatorische Interview nach dem Rennen. Das musste auch Lara Gutberami am vergangenen Wochenende geben und das hörte sich bei ihr so an.
Lara Gutberami, herzliche Gratulation, größter Respekt von dem, was Sie heute gezeigt haben.
Man hört, es ist laut im Zielraum, es ist so ein bisschen Geschreie natürlich auch. Und in dem Moment weiß sie ja bereits, dass sie den Gesamtweltcup tatsächlich gewonnen hat.
Ich möchte also normalerweise, ich denke, ein Skifahrer, aber heute Morgen habe ich schon realisiert, ich möchte das gewinnen. Und dann habe ich mich ja, so nervös gefühlt. Es ist, sind die schlechtesten Läufe von der ganzen Winter gewesen. Aber,
Eva, das hört sich ein bisschen, ich weiß nicht, angefasst, aber auch ein bisschen zittrig, aber auch noch nicht nach Begeisterung an, oder?
Ja, das ist tatsächlich auch ungewöhnlich für sie, dass sie das so zugibt, dass sie tatsächlich an den Sieg gedacht hat und nicht einfach ans gute Skifahren, wie sie das sonst immer sagt. Und vielleicht war sie tatsächlich auch ein bisschen überwältigt in diesem Moment, weil diese Riesenslalom-Kugel, diese Wertung der besten Riesenslalomfahrerin der Saison, die hat ihr wahnsinnig viel bedeutet. Und die hat sie seit Jahren versucht zu gewinnen und das war immer ihre Lieblingsdisziplin und deswegen glaube ich wirklich, dass sie da noch ein bisschen überwältigt war.
Ich habe mich immer unter Druck gesetzt. Es ist nur, weil ich denke, ich muss besser werden und auch ab und zu mit der Brechstange oder oft mit der Brechstange. Und seitdem ist halt also 2016, 2017 der Unfall. Ich habe gemerkt, dass mein Weg muss ein anderer werden. Und
sie sagt, ihr Weg muss ein anderer werden nach dem Unfall 2016, 2017. Kannst du das kurz erklären, was da passiert ist?
Ja, das war in der Saison, nachdem sie zum ersten Mal den Gesamtweltcup gewonnen hat. Und dann stand die Heim-WM in St. Moritz an. Und sie hat sich dort während dem Einfahren verletzt. Sie hat sich das Kreuzband gerissen und hat sich dann wirklich monatelang aus der Öffentlichkeit rausgezogen, zurückgezogen und hat dort wie realisiert, dass sie alles nur der Athletin in sich eigentlich untergeordnet hat. Sie hat alles für den Erfolg gemacht, wie sie das vorhin gerade gesagt hat, mit der Brechstange. Und sie hat sich selber als Menschen eigentlich ein bisschen zurückgestellt. Und das wurde ja damals bewusst in dieser Verletzungspause. Und daraufhin hat sie das dann auch versucht zu ändern.
Das hört sich, wenn man das jetzt aus dem einen Ausschnitt anhört, wie sie über sich selbst redet, auch sehr nach, will das jetzt nicht überinterpretieren, aber fast so ein bisschen zwanghaft an, ne? Die Brechstange, ich muss. Da wird so viel Druck und zwanghaft auch spürbar.
Ja, Druck kennt sie sicher, seit sie wirklich schon wahrscheinlich ein kleines Mädchen auch ist. Also sie hat ja, seit sie ungefähr 17, 18 Jahre alt ist, das eigene Team eigentlich finanziert mit ihren Eltern, die ihre Jobs aufgegeben haben. Also die Druck, das kennt sie ganz sicher von Beginn der Karriere.
Jetzt hast du vorhin gesagt, sie wollte danach auch Veränderungen angehen. Kannst du einmal schildern, wie sie das gemacht hat, also was das bedeutet hat für sie?
Also sie hat auch gesagt, dass sie sich ganz bewusst zum Beispiel Zeit genommen hat, zu lesen. Ein Buch zu lesen, was sie vorher fast nicht gemacht hat. Und sie hat viel weniger Interviews gegeben. Sie hat sich dann bald auch mal von Social Media zurückgezogen. Also eigentlich alles Überflüssige, das Energie nimmt und frisst, hat sie versucht zu reduzieren, sodass sie die ganze Energie ins Skifahren fließt und der Rest für sich als Person eigentlich nutzen kann, um sich zu erholen und diese Energie wieder zu gewinnen.
Heißt das denn, sie hat das vorher gemacht? Also sie hat viel Social Media gemacht, sie hat viel andere Sachen gemacht, sich nicht so auf das besonnen, was ihr Freude gegeben und Kraft gegeben hat?
Ja, da wird man natürlich ein Stück weit auch mitgerissen als Sportlerin oder Sportler. Du hast wahnsinnig viele Verpflichtungen gegenüber den Sponsoren, auch gegenüber den Medien und so. Und für alles reichte dann die Energie irgendwie nicht mehr. Also so ein Beispiel, als sie schon so 17 war oder so bei diesen Trainingcamps mit ihrem Team, das haben mir die Trainer erzählt, die hat nicht nur trainiert, sondern die hat noch von morgens bis abends für das ganze Team gekocht. Auch noch alleine. Also und das irgendwann geht das natürlich nicht mehr auf.
Jetzt hast du vorhin die Eltern schon ganz kurz angesprochen. Ist das etwas, was sie von vornherein auch mitbekommen hat? Ich meine, du musst ja früh als Skifahrerin auch anfangen, um überhaupt die Chance zu haben, so weit zu kommen.
Ja, also die waren ständig auf der Piste. Die haben auch schon sehr früh sehr spezifisch trainiert. Die haben sich eine kleine Hütte gebaut und sind im Sommer auf dem Gletscher stundenlang wirklich gefahren. Also die Familie war auch ständig zusammen. Die waren in den Sommerferien mit dem Campervan unterwegs und jeder hatte eine Aufgabe. Und der kleine Bruder ist auch Ski gefahren oder fährt heute noch. Das war so eine Familie, die alles so ein bisschen dem Sport untergeordnet hat.
Ich kann mir vorstellen, dass das im Skifahren auch so ist wie in anderen Bereichen im Leistungssport. Wenn du eine gewisse Qualität haben willst, muss das irgendwann auf andere Beine gestellt werden. Also dann musst du vielleicht in den Leistungstraining, dann musst du in den Nationalkader. Also dann kommen so Strukturen dazu, die vom Verband mitkommen. Hat das funktioniert, wenn die Familie das eigentlich so vorher für sich so geregelt hat?
Ja, das gab schon einige Diskussionen in den letzten Jahren. Also sie kam eigentlich an den Junioren-Weltmeisterschaften zum ersten Mal, so ist sie im Verbandsstress gestartet und danach, sie kam ja sehr früh in den Weltcup mit 16 Jahren, da wurde sie da so ein bisschen in den Verband integriert. Das hat nicht so gut funktioniert, weil sie halt schon sehr genau wusste, was sie braucht und sie auch fand, dass der Verband das ihr nicht so genau geben kann. Und daraufhin gründete die Familie dann wirklich ein Privatteam, das eigentlich eher alleine so ein bisschen durch den Weltcup zog und das sie auch wirklich eigentlich finanziert hat. Und im Laufe der Zeit gab es da so verschiedene Modelle. Also die waren mal mehr integriert, mal weniger. Mal war der Vater als Trainer, hat einen Verband von Swiss Ski. Heute ist das nicht mehr so. Das hat sich im Laufe der Jahre doch immer wieder mal verändert.
Hat sie es auch noch an anderer Stelle geschafft, nach dem Unfall Dinge zu verändern, die sichtbar sind von außen?
Ja, also was dort noch ein großer Einschnitt war, kurz nach der Verletzung lernte sie ihren heutigen Mann kennen, Valon Perami. Und der war auch Profisportler, war Schweizer Nationalfußballer. Und durch ihn hat sie doch nochmals eine andere Perspektive irgendwie aufs Leben gekriegt, so wie sie es auch selber sagt. Also sie ist heute in jeder freien Minute eigentlich zu Hause in Italien. In Italien, wo sie, wie sie immer sagt, als eigentlich Frau gesehen wird, nicht als Sportlerin. Dort kann sie wirklich Kraft tanken und erkennt natürlich auch diese ganze Problematik des Profisportler-Daseins und dass sie sich beide komplett zum Beispiel eben aus Social Media rausgezogen haben und dass sie keine Einzelinterviews mehr gibt und all diese Sachen. Also das sind schon die Dinge, die funktionieren für sie und die sie ganz klar so handhabt.
Hast du das Gefühl, sie hat dadurch wieder zu sich gefunden und ein Stück mehr zur, ich würde mal sagen, Freude?
Auf jeden Fall. Also das spürt man extrem bei ihr. Es gab ja auch wirklich Zeiten, wo sie gesagt hat, sie sei nur in diesen 2 Minuten glücklich, wo sie Ski fährt, weil da nichts von außen kommt, keine Erwartungen, nichts. Und sie hat definitiv die Freude am Skifahren auch gefunden, was ein Grund ist, weshalb sie jetzt wieder so wahnsinnig stark fährt, eigentlich stärker als je zuvor mit bald 33 Jahren, was schon ungewöhnlich ist. Und diese Freude, die sieht man ihr an, die hört man ihr an.
Wenn auch nicht in jedem Interview. Ja. Eva, hast du einen Eindruck gewinnen können von ihr über die Jahre als Mensch? Hast du sie mal treffen können?
Ja, ich habe sie sehr oft getroffen. zum ersten Mal, das müsste auch etwa 15 Jahre her sein. Das geht wirklich von Trainingslagern in Argentinien bis zu Weltcuprennen hier. Ich habe sie auch in sehr vielen Situationen erlebt, weil sie sehr, sehr offen und persönlich gesprochen hat und in anderen Situationen, wo sie sehr extrem kurz angebunden war.
Was ist der Unterschied? Öffentlich und nicht öffentlich? Also, dass sie, keine Ahnung, wenn du sie im Trainingslager triffst, ist sie offener und wenn du als offizielle Journalistin Eva mit ihr sprechen willst und ein Statement brauchst, ist sie geschlossener oder wo ist dir die Unterscheidung?
Nein, das ist so schwierig zu sagen. Ich glaube, das kam wirklich auf die Phase an, in der sie gerade war, auch in der Karriere. Also wenn sie sich ein bisschen angegriffen gefühlt hat oder so, dann hat sie eher zugemacht und manchmal war es vielleicht auch die Laune, aber das kam wirklich ein bisschen drauf an, wo sie auch gerade stand in der Karriere.
Was ja auch zutiefst menschlich und auch nachvollziehbar ist. Das ist ja gar nicht so ungewöhnlich irgendwie. Ich würde gerne einen Punkt noch ansprechen, der was mit Erwartungen der Öffentlichkeit und Lara Gut-Behrami als Projektionsfläche zu tun hat. Kannst du einmal schildern, wann das angefangen hat, dass man versucht hat, sie zu so einer Art Ski-Poster-Sportlerin zu machen?
Das gibt auf jeden Fall eine Sensation!
Ja, das Problem eigentlich war, dass sie ganz zu Beginn ihrer Weltcup-Karriere, schon mit 16, eigentlich aufs Podest fuhren. Das war in St. Moritz bei einem Heimrennen.
Das ist die verrückteste Geschichte, seit ich Skirennen kommentiere. Sie steht und sie wird...
Und sie ist ein paar Meter vor dem Ziel gestürzt. Die kam mit Schnee im ganzen Gesicht, stand sie auf und strahlte über das ganze Gesicht und hat gelacht. Und man sah einfach so dieses blonde, süße, 16-jährige Mädchen, das immer strahlt. Und die hat anfangs auch alles so mitgemacht. Und das hat sie aber auch total überfordert, weil schon da war sie, hatte sie einen klaren Plan im Kopf und sie wusste genau, was sie wollte. Und dieses Bild von außen, was man da auf sie projizierte, stimmte halt nicht wirklich.
Wie ist sie da rausgekommen?
Ja, zuerst lange eigentlich nicht, weil was da alles über sie hereingebrochen ist, dass man da endlich wieder eine Fahrerin hat in der Schweiz, zu der alle aufschauen, die alle toll finden. Das war ihr wie zu viel und sie wusste nicht, wie damit umgehen und auch ihr Umfeld wusste das nicht wirklich. Das war wirklich die Zeit, wo sie heute so ein bisschen als dunkles Loch oder als schwarzes Loch bezeichnet. Und das ging schon ein paar Jahre, bis sie für sich einen Umgang damit gefunden hat. Und manchmal natürlich wurde sie dann auch trotzig, hat sie sich auch verschlossen, worauf sie dann wieder natürlich, wie das bei einer jungen Frau so ist, dann halt als Zicke bezeichnet wurde. Leider, vielleicht sind wir langsam über diese Zeiten hinweg, aber sie hat sie definitiv noch erlebt.
Wir haben nochmal ein Beispiel rausgesucht, da wird sie nach dem Rennen zu den Pistenverhältnissen befragt.
Ja, irgendwie ein Witz und so, man hat kaum die Tore gesehen und nein, eigentlich man muss verrückt sein, dass man so ein Rennen startet, also man hat nichts gesehen und...
Jetzt hast du gerade ein bisschen lächeln müssen, als wir es gehört haben. Wie wirkt es auf dich?
Ja, für uns ist es halt dann teilweise noch schwierig. Hier war es immerhin so, dass sie eine Meinung zu dem Pistenverhältnis gesagt hat, so quasi dieses Rennen müsste man vielleicht gar nicht durchführen. Das ist eine legitime Meinung, aber es gibt auch Situationen wie letztes Jahr an der WM, wo sie die Medaillen verpasst hat und dann einfach wirklich gar nichts gesagt hat, was eigentlich unüblich ist im Skizirkus. Da reden eigentlich alle nachher in der Mixzone. Und ja, als Journalistin ist es natürlich ein bisschen unangenehm, weil man gerne ihre Meinung wissen würde. Aber ja, so ist sie halt auch.
Ist es für Sie ein Problem, in Anführungszeichen, dass es vielleicht auch als unschweizerisch wahrgenommen wird?
Ja, das kann schon sein. Auch so dieser Ehrgeiz und so, das ist ja teilweise, wird auch ein bisschen als unschweizerisch wahrgenommen, was sie dem alles unterordnet, auch das mit dem Social Media. Gewisse Leute haben fast das Gefühl, dass sie Anrecht darauf haben, etwas aus ihrem Privatleben zu wissen, was natürlich überhaupt nicht so ist. Und auch wir hätten gerne wieder mal ein großes 1-zu-1-Interview, aber sie will diese Zeit nicht investieren und das ist okay, aber es ist tatsächlich ein bisschen untypischer.
Eva, jetzt müssen wir eine Sache noch klären. Es gibt immer mal wieder Gerüchte und jetzt könnte ja, wenn sie am Wochenende vielleicht sogar 3 oder 4, alle 4 Kristallkugeln gewinnt, es sei denn, dass sie den Moment nutzt und sagt, okay, das war's. Jetzt habe ich es einmal allen gezeigt, vor allen Dingen ja vielleicht mir selbst. Jetzt gehe ich. Was glaubst du?
Ich glaube definitiv nicht, dass sie das am Wochenende sagen würde. Ich glaube, wenn, dann im Sommer, wenn sie merkt, jetzt mag ich nicht mehr alles investieren, alles dem unterordnen. Sie hat sich das auch selber so ein bisschen zu verdanken, weil sie doch schon seit etwa 2 Jahren immer wieder sagt, wie sie die ganze Reiserei anstrengt, wie sie müde ist und manchmal, wenn sie morgens aufwacht, nicht mehr weiß, wie sie bis zum nächsten Rennen kommt. Und vor einem Jahr hat sie gesagt, ja, wenn alles gut geht, bis nächstes Jahr zur WM, die dann in Österreich ist. Und vielleicht aber auch nicht, vielleicht sage ich morgen tschüss. Und deswegen, ja, gibt es natürlich die Spekulationen jetzt mit bald 33.
Und jetzt kann es sogar sein, dass Lara Gut-Behrami ihren Konditionstrainer verliert, weil der möglicherweise zu Marco Odermatt wechselt. Das ist gerade zu diesem Höhepunkt ihrer Karriere keine gute Nachricht. Mal schauen, wie sie damit umgehen wird und ob sie am Wochenende noch weitere Kristallkugeln holt. Die große Kristallkugel für den Gesamtweltcup, die hat sie schon gewonnen. Und warum es dafür manchmal eigene Wege braucht bei Lara Gut-Behrami, das hat uns unsere Sportredaktorin Eva Breitenstein erzählt. Vielen Dank dafür.
Danke auch.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Grosjean. Ich bin Sven Preger. Bis bald. Ciao.